HR2 Kultur zum Nachhören. Jüdische Welt.
Nach diesen Ereignissen hat Gott Abraham geprüft und sprach zu ihm: Abraham. Und er antwortete: Hier bin ich. Da sprach er: Nimm doch deinen Sohn, deinen einzigen, den du liebst, den Isaak, und gehe hin in das Land Moria und bringe ihn dort zum Opfer auf einem Berge, den ich dir sagen werde. Mit diesen Worten beginnt jene Erzählung, die gemeinhin als Opferung Isaaks Bekanntheit erlangt hat. Kaum eine Geschichte der hebräischen Bibel bietet mehr Dramatik, ist aufwühlender oder irritierender als die Schilderung des Vaters, der sich auf Gottes Befehl aufmacht, seinen eigenen Sohn als Opfer darzubringen. Wobei, in der Tora selbst und unter Juden wird diese Passage gar nicht als Opferung Isaaks bezeichnet, sondern als Bindung Isaaks, da die Opferung ja im letzten Moment verhindert wurde. Wie dem auch sei, wir jedenfalls sollten die Geschichte kurz Revue passieren lassen. Gott, der Abraham testen wollte, erschien unserem Stammvater und befahl ihm, seinen Sohn Isaak als Opfer auf einem Berg im Land Moria darzubringen. Der Patriarch begab sich daraufhin mit seinem Sohn und zwei Begleitern auf eine 3 Tage dauernde Reise, bevor sie ihren Zielort schließlich erreichten. Dort bat Abraham seinen Begleiter, am Fuß des Berges zu warten, und erklärte, dass er und Isaak zurückkommen würden, nachdem sie Gott auf dem Berg angebetet hätten. Oben angekommen, errichtete Abraham einen Altar, schichtete Holz auf, band seinen Sohn darauf fest, griff nach einem Messer und war gerade im Begriff, Isaak zu töten, als ein Engel Gottes erschien und ihn im letzten Augenblick von seiner Tat abhielt. Anstelle seines Sohnes opferte Abraham schließlich einen Widder und wurde mit göttlichem Lob und Segen bedacht. Der ersten Erleichterung über den glimpflichen Ausgang der Geschichte folgen Zweifel, Beunruhigung und Verwirrung. Wie kann ein guter und gerechter Gott von einem Vater verlangen, seinen geliebten Sohn zu opfern? Und welcher Vater würde solch einem Befehl nachkommen, auch wenn er von dem ewigen Höchst selbst kommt? Warum protestiert Abraham, der nicht nur den Juden später als Vorbild dienen sollte, mit keinem Wort? Und warum wird er für die Bereitschaft gesegnet, seinen geliebten Sohn als Opfer darzubringen? Probleme über Probleme, die letztlich auf die zentrale Frage hinauslaufen, wie die Geschichte nun eigentlich zu verstehen ist. Welche Botschaft sie uns vermitteln will. Wagen wir uns also mit aller Behutsamkeit und in dem Wissen, dass wir dabei auf den Schultern zahlloser Giganten stehen, an die Aufgabe, zumindest ein Schlaglicht auf die unterschiedlichen Deutungen zu werfen. Eine gängige Lesart besagt, dass es in der Erzählung vor allem darum gehe, den Wert der Treue und der Liebe gegenüber Gott hervorzuheben. Abraham habe durch die Bereitschaft, Gottes Befehl ohne Wenn und Aber umzusetzen, ein Höchstmaß an Glauben, Vertrauen und Gehorsam bezeugt. Er sei bereit gewesen, dem Ewigen seinen geliebten Sohn zu übereignen. Nun war die Opferung von Kindern in der damaligen Zeit bei einer Vielzahl heidnischer Kulturen gängige Praxis, weshalb die Anordnung Abraham im ersten Moment nicht sonderlich gewundert haben dürfte. Was die Prüfung aber so schwer und unbegreiflich machte, waren die Umstände. Denn zum einen sollte ausgerechnet derjenige Sohn geopfert werden, auf den Abraham und Sarah ein Leben lang gewartet hatten. Zum anderen sollte dieser zum Erben und also zum Träger der göttlichen Verheißungen werden. Einen ähnlichen, allerdings wesentlich radikaleren Weg schlug auch der christliche Theologe und Philosoph Sören Kierkegaard ein, der dieser biblischen Episode gleich ein ganzes Buch mit dem Titel »Furcht und Zittern« widmete. Ihm zufolge habe sich Abraham in einem Dilemma befunden zwischen der Einhaltung allgemeiner ethischer Normen und der absoluten Pflicht, die sich aus dem besonderen Verhältnis zu seinem Schöpfer ergab. Diese vermeintliche Zwickmühle zwischen weltlicher Ethik und göttlicher Verpflichtung habe unser Stammvater letztlich durch eine theologische Suspension des Ethischen gelöst. Oder einfacher ausgedrückt, der Glaube stand für Abraham über dem allgemeinen Gesetz, sodass in diesem Extremfall auch universelle und ethische Normen außer Kraft gesetzt werden konnten. aber immer langsam. Kann das wirklich die Quintessenz der Erzählung sein? Wohl kaum. Und zwar nicht nur aus praktischen Erwägungen und weil diese Auslegung dem religiösen Fanatismus Tür und Tor öffnet. Denn gerade Terroristen und Selbstmordattentäter, die ja oft behaupten, im Einklang mit dem vorgeblichen Willen Gottes zu agieren, könnten mit dieser Argumentation problemlos den Bruch von Gesetzen und ethischen Normen rechtfertigen. Sondern vor allem, weil diese Interpretation sowohl der Logik jüdischen Denkens als auch den Prinzipien, die durch alle jüdischen Schriften hindurch als Grundpfeiler einer moralischen Gesellschaftsordnung eingeschlagen werden, vollständig widerspricht. Außerdem ist eines denknotwendig. Der Gott, der Moral und Ethik als Quelle in sich vereint, kann uns schon per Definition nicht dazu auffordern, unethisch zu handeln. Der zeitgenössische Kommentator Lipman Bodoff meint deshalb auch, dass Gott an sich überhaupt nicht gewollt habe, dass Abraham seinen Befehl ausführe. Denn obwohl es damals gang und gäbe war, dass man seine Kinder den heidnischen Göttern als Opfer brachte, erwarte der eine und einzige Gott, dass Abraham sich an das schon zuvor offenbarte Moralgesetz und das strikte Mordverbot halte. Laut Bodoff habe Gott selbst nicht gewollt, dass seine Anhänger so weit gingen, in seinem Namen zu morden. Stattdessen habe er die Hoffnung gehegt, dass Abraham sich, wie im Falle der Bewohner Sodom und Gomorras, vor den Menschen stelle und Gott an dessen eigene Prinzipien erinnere. Dass er mit Gott hadere und verhandle und sich schließlich mit Hinweis auf die ethischen Gebote des Ewigen verweigere. Nach dieser Lesart hätte Abraham die Prüfung allerdings nicht bestanden. Hätte er darin versagt, grundlegende ethische Prinzipien zum Gegenstand seines Handelns zu machen, die Gottes früher offenbartem Willen entsprachen. Doch Bodoff geht noch weiter. Er meint, dass es sich nicht nur um eine Prüfung Abrahams gehandelt habe, sondern mindestens genauso um eine Prüfung Gottes. Der Mensch, den Gott als Bündnispartner habe gewinnen wollen, habe seinerseits wissen wollen, wen er sich da eigentlich eingehandelt hat. Abraham habe also gar nicht vorgehabt, seinen Sohn tatsächlich zu opfern, weshalb er seinen Begleitern ausdrücklich angekündigt hatte, dass beide gemeinsam von ihrer Bergtour zurückkehren würden. Er sei sogar fest entschlossen gewesen, die Anweisung in letzter Konsequenz zu missachten. Gleichzeitig habe er allerdings darauf vertraut, dass Gott selbst die Tragödie noch in letzter Minute verhindern würde. Abraham habe seinerseits also den Ewigen auf die Probe stellen wollen, da es für ihn ganz entscheidend war zu wissen, mit wem er es da eigentlich zu tun hatte. War es tatsächlich der Gott, der seinen eigenen Prinzipien treu bleibt? Die Quelle von Gerechtigkeit und Moral? Dann musste dieser Gott auch handeln, musste er die Opferung verhindern. Hätte Gott die Prüfung allerdings nicht bestanden, so Bodoff, wäre er Abraham also nicht im letzten Moment in den Arm gefallen, dann hätte Abraham den Bund aufgekündigt und gesagt, wenn der Gott, dem ich begegnet bin, ebenso unmoralische Dinge verlangt, wie ich sie in der heidnischen Gesellschaft meines Vaters erlebt habe, dann muss ich mich irren und weitersuchen. Nach dieser Ansicht hat der Ewige durch die Verhinderung der Opferung der ganzen Welt mitteilen wollen, dass er keinen blinden Gehorsam gegenüber unmoralischen Befehlen fordere. Durch die schrittweise Offenbarung ethischer Prinzipien und die Etablierung gesetzlicher Regeln konnten mit der Zeit viel mehr Verfahrensweisen geschaffen werden, die die Feststellung von Recht und Unrecht ermöglichen. So wird nicht nur eine absolute Grundfeste des Judentums, nämlich der ethische Monotheismus, betont, sondern es wird obendrein die Autonomie des Menschen und sein moralisches Potenzial gewürdigt. Ergänzt wird diese Sichtweise durch die klassische Interpretation der Erzählung, wonach Gott durch die dramatische Verhinderung der Opferung Isaaks eine eindeutige und immerwährende Botschaft vermitteln wollte, nämlich, dass er jede Form des Menschenopfers verabscheut. Der Höhepunkt dieser Erzählung bezeugt ein für alle Mal, dass der monotheistische Gott einen drastischen und immerwährenden Kontrast bildet zu all den heidnischen Gottheiten und Götzen, die zu allen Zeiten verehrt wurden. Er verlangt, Abstand zu nehmen von dem Irrglauben, man könne dem Ewigen durch die Preisgabe eines Menschenlebens dienen, ihn besänftigen oder ihn gar bestechen. Er verlangt die Abkehr von der Vorstellung, dass Unterwerfung und Glaube in der Opferung von schutzlosen, wehrlosen und arglosen Kindern gipfeln dürfen. Denn das Leben ist heilig, und das gilt heute ebenso wie damals. Sind damit alle Fragen geklärt? Alle Zweifel beseitigt? Bestimmt nicht. Aber ein erster Schritt ist zumindest getan. Ich wünsche Ihnen deshalb einen guten Schabbat. Shabbat Shalom.